darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Nachmittagsseminar. Neue Gesetzesinitiativen, was kommt auf die Christen zu? Damit wollen wir uns also heute Nachmittag ein wenig beschäftigen und wollen es auch so tun, dass also nach meinen Ausführungen auch natürlich Gelegenheit zum Gespräch, zu Rückfragen und so weiter also angeboten werden. Ja, ich habe das Thema so im letzten Jahr auf unserer Programmbesprechung für diese Malachi-Konferenz so auf die Schnelle benannt. Ich hatte das damals getan vor dem Hintergrund einer Gesetzesinitiative, eines Gesetzesentwurfs der Bundesregierung, der zur damaligen Zeit, also im letzten Jahr, beraten wurde. Und zwar ging es um den Gesetzentwurf zur Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. So heißt das Gesetz. Kurz, es ging um die Präzisierung des Volksverhetzungsparagraphen. Das ist der Paragraph 130 des Strafgesetzbuches. Und heute Nachmittag werden wir uns ausschließlich mit diesem Paragraph 130 beschäftigen, weil er stellt so eine Art Zuspitzung der ganzen Antidiskriminierungsdebatte dar. Und es ist auch im Moment so die einzige Initiative, die läuft. Von daher ist eigentlich auch die Formulierung des Seminars Gesetzesinitiativen, also der Plural, nicht so ganz korrekt. Also es geht um Paragraph 130 des Strafgesetzbuches. Der Hauptimpuls kam mal wie immer aus Brüssel vom Europäischen Rat, der eine solche Verschärfung des Paragraphen gefordert hat, und zwar nicht nur bei uns, sondern in allen EU-Ländern. Der deutsche Gesetzentwurf durchlief zunächst einmal die ganz normale parlamentarische Beratung, die Anfang 2011 dann zu einem Ende kam. Ergebnis: Der Gesetzentwurf wurde ohne Veränderung angenommen und seit dem 22. März 2011 ist dieses neue Gesetz nun in Kraft. Warum geht es in diesem neuen Gesetz? Was ist neu am Volksverhetzungsparagraphen, den es ja eigentlich immer schon gegeben hat? Bis dato bestrafte der Paragraph 130 des Strafgesetzbuches, StGB abgekürzt, nur diejenigen, die, Zitat, zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelten oder, Zitat, zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen sie aufforderten. Kritik, auch in scharfer Form in Bezug auf Religionen oder Weltanschauungen, wurde von der Richterschaft in der Regel so eingestuft, dass damit ja keine ganz bestimmte abgrenzbare Gruppe gemeint sei. Ein Beispiel. Ich gehöre zur evangelischen Gemeinschaft Langenau, das ist ein Ortsteil von Kreuztal, unserer Stadt, 31.000 Einwohner. Unsere Gottesdienste besuchen etwa zwischen 30 und 40 Personen. Dazu müssen Sie wissen, es gibt bei uns in Kreuztal über 10 bibeltreue Gemeinden. Wenn nun jemand postuliert hätte, in dieser evangelischen Gemeinschaft Langenau, in der ich ja zu Hause bin, sind aufgrund eines fundamentalistischen Glaubens lauter Homo-Hasser sonntags versammelt. Und wenn dieser jemand dann auch noch mit wüsten Sprüchen gegen unseren Glauben vorgegangen wäre, unseren Glauben verunglimpft hätte, dann hätte er schon immer aufgrund des Paragraphen 130 angeklagt und bestraft werden können. Warum? Er hat den christlichen Glauben einer ganz bestimmten Gruppe, nämlich der Gottesdienstbesucher in Langenau, verunglimpft. Wenn dieser jemand nun allgemein geschimpft hätte, so nach dem Motto, alle Fundamentalisten sind Homo-Hasser, deshalb potenzielle Mörder und die gibt's auch im Siegerland, wo wir eben wohnen, dann hätte dieser Paragraph 130 eben nicht zur Anwendung gekommen, denn er hat ja nur allgemein von Christen gesprochen, nicht eine ganz spezielle Gruppe gemeint. Doch was ist nun grundlegend neu an diesem Paragraphen 130? Und in dieser Neufassung ist jetzt eine ganz heikle Passage neu formuliert. Ich lese Ihnen mal diese Passage vor. Ist Juristendeutsch, aber machen Sie sich keinen Kopf, das kriegen wir schon auseinander. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, erstens gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen Einzelne, wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder zweitens die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder Einzelnen wegen der Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Neu an diesem Paragraphen 130 ist nun die Aufnahme auch von Einzelpersonen. Das ist das wirklich Neue. Hört sich zunächst einmal harmlos an, hat aber einen ganz gewaltigen Hintergrund. Es bedeutet nämlich, dass dieser Paragraph jetzt viel konkreter angewandt werden kann, weil damit keine diffuse Gruppe mehr gemeint ist. Bis dato fallen schon immer persönliche Bedrohungen oder Beleidigungen unter das Strafgesetzbuch § 241 und werden mit Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft. Das heißt, Einzelpersonen konnten immer schon, wenn sie verunglimpft haben, wenn sie verleumdet haben und so weiter, bestraft werden mit bis zu 1 Jahr Gefängnis. Nach Neufassung des § 130 könnte exakt dieselbe Bedrohung nun mit Haftstrafe bis 5 Jahre geahndet werden, wenn diese Bedrohung oder Verunglimpfung im Umfeld von national, rassisch, religiös oder ethnisch stattfindet. Beispiel: Jemand stellt sich mit einem Schild vor meine Haustür, vor unsere Firma Topic, und auf diesem Schild steht: Alle, die hier ein- und ausgehen, alle, die an die Bibel glauben, sind Homohasser und hier wohnt einer, Vorsicht, gefährlich. Durch diese Aktion würde mein persönlicher Glaube und meine Menschenwürde aggressiv attackiert und somit könnte der neue Paragraph 130 Strafgesetzbuch zur Anwendung kommen. Denn ich bin als Einzelner angegriffen worden, und zwar als Einzelner, der zu einer ganz bestimmten Gruppe gehört, nämlich religiös zu den Christen. Welche weitreichende Geltung die Aufnahme des Begriffs Einzelpersonen in den Paragraph 130 Strafgesetzbuch hat, wird in den Erläuterungen so beschrieben. Sie, also die Einzelperson, erfasst vielmehr alle Personenmehrheiten, die sich durch irgendein festes äußeres oder inneres Unterscheidungsmerkmal als erkennbare Einheit herausheben. Damit gilt für Angriffe auf Einzelne, zum Beispiel wegen ihrer Homosexualität, die gleiche Rechtslage wie für Angriffe auf Einzelne wegen ihrer Religion oder wegen ihrer Nationalität. Soweit der Gesetzestext. Also es geht nicht nur um Beleidigungen, Verunglimpfungen etc. von Menschen aufgrund von nationaler, religiöser oder ethnischer Herkunft, sondern die Einführung des Begriffs Einzelperson ist viel, viel weiter gefasst. Es geht um Personenmehrheiten, die sich durch irgendein festes äußeres oder inneres Unterscheidungsmerkmal als erkennbare Einheit herausheben. Und wenn jemand dazugehört, dann trifft das auf ihn zu. Das können zum Beispiel Schwule und Lesben sein. Das können aber auch ganz andere Personenmehrheiten sein. Zum Beispiel die schwarzgewandeten Gruftis oder die Anhänger des Vampirismus mit ihren Vampirzähnen oder die Freimaurer. Wenn jemand zu einer ganz bestimmten Gruppe gehört, dann fällt er jetzt unter diesen Paragraphen 130 Strafgesetzbuch. Personenmehrheiten, die sich durch irgendein festes äußeres oder inneres Unterscheidungsmerkmal als erkennbare Einheit herausheben, sagt der Paragraphentext. Also, wenn ich gegen diese Leute scharfe Kritik übe, zum Hass aufstachele, dann kann ich ab sofort ins Gefängnis kommen. Maximal 5 Jahre. Aufstachelung zum Hass. Generell, so kann man doch wohl sagen, liebe Glaubensgeschwister, macht doch unsere Botschaft, unsere christliche Botschaft generell aggressiv. Sie stachelt zum Hass auf. Unsere Botschaft. Und darüber lässt uns auch die Bibel gar nicht im Unklaren. Lukas 6, Vers 22 sagt Jesus, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschen Sohnes willen. Oder Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, betet Jesus zu seinem Vater. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Christen erzeugen durch ihre Botschaft, ich möchte fast sagen, ganz natürlich Hass, weil sie eben auf der Seite des Siegers stehen, auf der Seite Jesu stehen. Und da fühlt sich natürlich jemand attackiert, der jetzt in den Söhnen des Unglaubens, des Ungehorsams wirkt, wie uns der Epheserbrief sagt. Wir wissen, wer es ist. Der Fürst in den Lüften, der Fürst dieser Welt, Satan. Was droht Christen hier in Deutschland nach der Verschärfung des Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches? Wir könnten jetzt auf Verhältnisse zusteuern, die wir schon seit längerem in Großbritannien haben. Im Jahr 2006 hat das britische Parlament ein Gesetz gegen die Verbreitung von religiösem Hass verabschiedet. Danach kann jeder, sogar bis zu 7 Jahren in England, mit Gefängnis bestraft werden, wer andere Religionen in der Öffentlichkeit verächtlich macht. Gegen dieses Gesetz hatten seinerzeit mehrere tausend englische Gemeinden aus allen Kirchen heraus protestiert, bei uns übrigens niemand. Vor allem britische Evangelikale befürchten nun eine Einschränkung ihrer Religionsfreiheit. Das Gesetz gebe extremen Gruppen die Möglichkeit, Kritik an ihnen mit dem Hinweis zurückzuweisen, es handele sich ja um Hassaufrufe. Einem Bericht der Zeitschrift Christian Today, der Christ heute, zufolge könnte das Gesetz auch Evangelisationen erschweren. Schon der Hinweis auf Unterschiede zwischen den Religionen könne als Anstiftung zum Hass ausgelegt werden, zitiert das Blatt Führende Evangelikale. Und dass es nicht nur um Religion geht, um Glauben geht, zeigen 2 Fälle, die sich ebenfalls in Großbritannien zugetragen haben. Im April 2010 wurde der Straßenprediger McAlpin in Nordengland festgenommen, weil er Homosexualität öffentlich als Sünde bezeichnete. Er hatte in der Fußgängerzone seiner Heimatstadt Traktate verteilt. Dabei sprach er mit einer Passantin über Verhaltensweisen in der Bibel, die die Bibel Sünde nennt, etwa Gotteslästerung, Ehebruch, Trunkenheit und eben auch Homosexualität. Nach seinen Ausführungen wurde er von dem Streifenpolizist Sam Adams zur Rede gestellt. Adams gab sich als Verbindungsoffizier für schwul, lesbische und transsexuelle Polizisten zu erkennen und erklärte, dass er sich als Homosexueller eben angegriffen fühle, beleidigt fühle. Als McAlpin trotz mündlicher Verwarnung weiter predigte, nahm der Polizist Adams ihn wegen Störung des öffentlichen Friedens, der öffentlichen Ordnung vorläufig fest. Auf der Polizeistation wurde McAlpin nach eigenen Worten wie ein Verbrecher behandelt. Er musste seine Taschen leeren, seinen Gürtel abgeben, seine Schuhe ausziehen, sein Handy abgeben. Während des Verhörs wurden ihm Fingerabdrücke genommen und auch eine DNA-Probe genommen. Insgesamt verbrachte McAlpin 7 Stunden im Gewahrsam der Polizei, bis er gegen Kaution freigelassen wurde. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Und oh Wunder, McAlpin wurde nicht wegen eines Verstoßes gegen das Antidiskriminierungsgesetz und Störung der öffentlichen Ordnung verurteilt, sondern bekam sogar noch 10.000 Pfund, sind umgerechnet 11.000 Euro, als Entschädigung zugesprochen. Die Polizei, so die Richter, hätte ihn ungerechtfertigterweise verhaftet. Dieser Fall aus England zeigt uns jetzt das riesige Problemfeld, das mit der Neufassung des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch geschaffen worden ist. Richter müssen jetzt entscheiden, wo hört Meinungsfreiheit auf und ab wann greift dieses Instrumentarium des Paragraphen 130. Ein nächster Fall von der britischen Insel. Wie diese Geschichte ausgegangen ist, die ich Ihnen jetzt schildern werde, weiß ich nicht. Ein Gericht in Bristol verurteilte am 18. Januar 2011, also nicht so lange her, ein christliches Hotelier-Ehepaar zu umgerechnet 4.000 Euro Schadenersatz, weil es schwulen Partnern ein Doppelzimmer verweigert hatte. Das Ehepaar betreibt ein christliches Gästehaus in der Nähe eines südenglischen Badeortes und im September 2008 hatten dort zwei Schwule ein Zimmer gesucht und buchen wollen. Die christlichen Hoteliers lehnten dies mit der Begründung ab, dass man aus Glaubensgrundsätzen grundsätzlich kein Doppelzimmer an unverheiratete Paare vermiete, ob nun heterosexuell oder homosexuell. Und diese Regelung praktiziere man seit der Eröffnung des Gästehauses im Jahre 1986. Der Richter begründete sein Urteil damit, dass nach dem Gleichbehandlungsgesetz standesamtlich registrierte gleichgeschlechtliche Partner nicht anders zu behandeln seien als Ehepaare. Und dieses Homopaar war standesamtlich registriert. Der Richter ließ jedoch Berufung zu, weil das Urteil das Menschenrecht auf freie Religionsausübung berühre und die Angeklagten zwinge, gegen ihre tiefen und echten Glaubensüberzeugungen zu handeln. Ob das Ehepaar in Berufung gegangen ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Für das christliche Institut, das die beiden Christen rechtlich beraten hat, ist das jedenfalls ein Beleg dafür, dass Christen mehr und mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Homosexuelle Gruppen begrüßten natürlich das Urteil. Der Direktor der Gleichheits- und Menschenrechtskommission in London, die die beiden schwulen Kläger nun unterstützt hatte, sagte dem Rundfunksender BBC, das Recht, die eigene Religion auszuüben und den Glauben auszuleben, ist ein fundamentales Recht jedes Menschen. Aber das Gleiche gilt für das Recht, nicht von einem Hotel abgewiesen zu werden, nur weil man schwul ist. Ich habe diese beiden Fälle, die Verhaftung des Straßenpredigers McAlpin und die Zimmerverweigerung für dieses Homopaar, nicht ohne Grund ausgewählt, weil sie zeigen uns exemplarisch die gesellschaftliche und juristische Situation auf, in der wir uns jetzt auch in Deutschland mehr und mehr befinden werden. Der Direktor der Gleichheits- und Menschenrechtskommission in London sagte ja, Homosexuelle dürften nicht diskriminiert werden, in dem Fall jetzt der Zimmersuche. Und es gibt auch ein Recht auf Religion, seine Religion auszuleben, seinen Glauben auszuleben. Und dann gibt es noch ein drittes Recht, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das war ja bei dem Fall von McAlpin so, das Gericht hatte entschieden, der Mann darf seine Meinung äußern, die Verhaftung war nicht rechtens. Und ausgerechnet einer der in Großbritannien bekanntesten Homo-Aktivisten, ein gewisser Peter Tatchell, hat sich im Fall von diesem McAlpin sogar auf die Seite des Straßenpredigers geschlagen. Ein Nachrichtendienst aus der Homo-Szene Deutschlands hatte den Fall von McAlpin im Januar diesen Jahres aufgegriffen und einen ausführlichen Artikel dazu gebracht mit der Überschrift Gay-Aktivist verteidigt homophobe Christen. Gay ist das englische Wort für schwul und homophob bedeutet so eine krankhafte Ablehnung der Homosexualität. Man könnte auch eine ganz andere Überschrift darüber setzen, ich würde das auch treffen. Homo-Aktivist verteidigt Christen, die die Homosexualität als Sünde ablehnen und verurteilen. Es ist klar, dass dieser Homo-Aktivist als Homosexueller, natürlich für den ist die praktizierte Homosexualität keine Sünde. Doch er verteidigt den Straßenevangelisten. Er sagt, ich bin ein Verteidiger der Redefreiheit, also verteidige ich auch ihn. Er sei geschockt gewesen, wie McAlpin wegen seiner Äußerung wie ein Krimineller behandelt wurde. Und dieser Peter Tatchell weiter, McAlpin war weder gefährlich noch gewalttätig. Er hat niemals Drohungen gegen Schwule und Lesben ausgesprochen. Ausführlich schreibt er dann weiter, Redefreiheit behandelt auch andere zu kritisieren und zu verspotten und Dinge zu sagen, die andere für beleidigend halten. Es geht darum, eine eigene Perspektive zu entwickeln und zu behalten. So, das ist jetzt die Sachlage. Das ist die Problemlage. Erstens, Recht auf freie Meinungsäußerung. Zweitens, jeder hat das Recht auf freie Religionsausübung. Drittens, jeder hat das Recht, als Mensch sich so zu geben, wie er es empfindet. Und wenn jemand schwul ist, dann hat es gefälligst, die Gesellschaft zu akzeptieren. Und in diesem, ich sag's mal so, juristischen Minenfeld befinden wir uns nun, befinden sich auch die Staatsanwälte und Richter jetzt in Deutschland. Doch man muss ja mal vielleicht die Frage stellen, wie ist es eigentlich zu diesem juristischen Minenfeld gekommen? Wie ist es entstanden, diese ganze Antidiskriminierungsdiskussion, dass man jetzt alles tolerieren soll und bloß nicht kritisieren? Warum verurteilt man heute Kritik an Homosexuelle und sagt, das ist diskriminierend? Ich habe zu Hause ein ganz altes Gesundheitsbuch, naja, so alt ist es auch wiederum nicht, aus dem Jahre 1965. Da wird Homosexualität noch als geschlechtliche Verirrung, als Perversion bezeichnet und steht in der Reihe von Sadismus und Sodomie. Als Behandlung für Homosexualität wird in diesem Gesundheitsbuch von 1965 die Psychotherapie empfohlen. Wer heute postuliert, Homosexualität ist eine Krankheit und diese kann behandelt werden, der diskriminiert und zwar schwer. Woher kommt aber dieser Sinneswandel? Wo liegen die ideologischen Quellen, beispielsweise für das neue Pfarrdienstgesetz, das die evangelische Kirche vor kurzem beschlossen hat? In diesem neuen Pfarrdienstgesetz wird ja vom Grundsatz her gestattet, dass homosexuelle Paare im Pfarrhaus einziehen und zusammenleben dürfen. Ja, mehr noch, es wird vom Grundsatz her sogar gestattet, dass 3 oder 4 Leute zusammenziehen können und zusammenleben dürfen. Ein neuer Familienbegriff ist ja geschaffen worden. Das neue Pfarrdienstgesetz der evangelischen Kirche schafft das klassische, auch von der Bibel her, gegebene Ehe- und Familienbild ab. Aber wie konnte es denn dazu kommen? Wer hat hier, wann und wie welchen gedanklichen Samen ausgestreut, der jetzt plötzlich solche Früchte trägt? Um diese ganze Entwicklung verstehen zu können, die zu dem führte, was wir jetzt haben und was auch jetzt in den Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches gipfelt, wenn wir diese Entwicklung verstehen wollen, müssen wir uns mit einem Begriff beschäftigen, der im Englischen Political Correctness heißt, zu Deutsch politische Korrektheit. Dieses politische Schlagwort, Political Correctness, stammt aus dem englischsprachigen Raum, hat aber sich mittlerweile weltweit eingebürgert. Dieses Schlagwort meint, dass man Minderheiten gegenüber, zum Beispiel Homosexuellen oder sagen wir mal Zigeunern, in sensibler Weise auftreten soll und sie in keinster Weise, weder sprachlich noch sonst in irgendeiner Weise diskriminieren, herabwürdigen darf. Und deshalb sagt man heute auch nicht mehr dieses Wort Zigeuner, was ja ein Schimpfwort ist, sondern man soll jetzt den Begriff benutzen Sinti und Roma, weil das sind ja die Völker, die zu den Zigeunern, die man früher Zigeuner nannte, gehören. Nun werden Sie vielleicht denken, naja, so verkehrt ist das doch auch gar nicht, Schimpfwörter nicht mehr so über einen zu sagen. Das ist doch okay und ich muss doch und soll auch keinen bewusst gezielt verletzen. Richtig. Nur hinter dieser politischen Korrektheit steckt mehr, steckt viel mehr. Hinter der politischen Korrektheit steckt ein Programm, das die gesamte westliche Welt, die gesamte westliche Gesellschaft umstrukturieren will. Und zu diesem Programm gehört ganz wesentlich die Kriminalisierung des Christentums. Wie kann ich aber eine Gesellschaft grundlegend verändern, ihr eine ganz neue Richtung geben? Einem christlichen Abendland zum Beispiel, dessen Wurzel im Christlichen, im Biblischen liegen und das eine jahrtausendealte Tradition hinter sich hat. Ein christliches Abendland, das einmal fest daran glaubte, dass in der Bibel die absolute Wahrheit steht und versuchte, sie sich irgendwie daran auszurichten. Unser deutsches Grundgesetz, das wissen Sie ja, fußt ja in gewisser Weise auf den 10 Geboten. Um eine Gesellschaft bis in ihre Kernbereiche hin zu verändern, muss sich eine Ideologie schaffen, die von sich behauptet und dafür kämpft, dass nur sie die wahre, die wirkliche Wahrheit postuliert und nur sie in Wirklichkeit die Realität abbildet. Wir als Deutsche, wir haben ja eine Geschichte hinter uns, die sehr deutlich aufgezeigt hat, wie sehr die Nazi-Ideologie ein ganzes Volk verändert hat. Ideologien haben Macht. Mit Ideologien kann Macht ausgeübt werden. Wodurch? Beispielsweise durch Sprache. Und deshalb versuchen Ideologien, Sprache zu kontrollieren. Wer aber Sprache kontrolliert, kontrolliert auch die Gedanken, beeinflusst unser Denken. Und hinter der Political Correctness steckt eine mächtige Ideologie, und zwar die des Marxismus. Nun werden Sie sagen, Marxismus, der ist doch so gut wie tot, die Sowjetunion ist untergegangen, die DDR ist untergegangen, kommunistische Staaten wie Nordkorea, die stehen mit am schlechtesten auf der Welt da, richtig? Doch was tot ist, ist der ökonomische Marxismus. Der Kapitalismus hat in gewisser Weise den Kommunismus besiegt und der Kommunismus steht ja auf den Lehren des Marxismus. Der klassische Marxismus will eine klassenlose Gesellschaft, in der alle Menschen im Bereich der Ökonomie, der Wirtschaft also gleiche Chancen haben. Diese Form, das Marxismus ist untergegangen, sie hat nicht funktioniert. Aber es gibt noch eine andere Form des Marxismus. Es ist der kulturelle Marxismus. Und der ist ausgerechnet in den kapitalistischen Staaten, wie den USA, noch viel, viel mehr. Ich habe hier so ein Fachbuch darüber. Und auch jetzt mehr und mehr in den EU-Staaten unterwegs, und zwar mächtig auf dem Vormarsch. Worin unterscheiden sich diese beiden Formen des Marxismus? Der klassische Marxismus will eine klassenlose Gesellschaft, in der alle Menschen im Bereich der Ökonomie gleiche Chancen haben. Ob du nun in eine arme Familie oder in eine reiche Familie hineingeboren wurdest, das soll keine Rolle spielen. Jeder soll seine gleiche Chance bekommen und soll auch das Gleiche verdienen. Da gibt es keine großen Unterschiede mehr zwischen Hartz-IV-Empfängern und Millionären. Der klassische Marxismus, sage ich jetzt mal ganz grob schnittartig dargestellt. Der kulturelle Marxismus will eine Gesellschaft, in der alle Menschen in Stellung und Wesen gleich gemacht werden. Der Homosexuelle ist somit völlig identisch und auch identisch zu sehen mit dem Heterosexuellen. Das ist im Übrigen überhaupt das Grundprinzip im Marxismus. Menschen werden zur Gleichheit gezwungen. Natürliche Unterschiede müssen eingeebnet werden. Der klassische Marxismus postuliert, dass die gesamte Geschichte vom Eigentum der Produktionsgüter her beeinflusst wurde. Deshalb sollten die Produktionsgüter auch verteilt werden an die Arbeiter, Bauern, keine Herren mehr, keine Knechte mehr, alle auf dem gleichen Level. Die ökonomischen Marxisten haben oder hatten die Besitzenden enteignet. Der kulturelle Marxismus will nun den Menschen entmündigen. Und damit das funktioniert, wird im Marxismus einfach alles willkürlich für gut erklärt und willkürlich für anderes für schlecht erklärt. Im ökonomischen Marxismus waren Arbeiter und Bauern gut, Eigentümer und Produktionskapital schlecht. Im kulturellen Marxismus sind feministische Frauen, Homosexuelle, allgemeine Minderheiten gut, die normalen schlecht. So. Und mit diesem kulturellen Marxismus haben wir es heute unter dem Deckmäntelchen der politischen Korrektheit zu tun. Wir sagten gerade, der kulturelle Marxismus will den Menschen durch Gleichmacherei entmündigen. Entmündigen. Vom Wortstamm her hat das auch etwas mit Mund zu tun. Und wir werden auch sehen, dass das eigentliche Ziel der Political Correctness das Mundtotmachen von ganz bestimmten Bürgern ist. Nämlich von denen, die diesem kulturellen Marxismus nicht folgen wollen, ihn sogar als Diktatur des Denkens entlarven. Und da sind wir als Christen die natürlichsten Feinde. Weil ein Christ weiß, über ihm steht nur Gott. Und nur ihm gegenüber ist er zur Rechenschaft verpflichtet. Deshalb kann er alles Irdische, alle Ideologien und alle Weltanschauungen, alle Glaubensansätze auch ganz souverän kritisieren. Ein Christ hat einen überirdischen Maßstab und keinen irdischen Maßstab. Deshalb konnte auch ein Martin Luther aufstehen und gegen die damals mächtige katholische Kirche sich auflehnen. Für ihn war allein Gottes Offenbarung, die Bibel, der Maßstab und nicht irgendwelche Lehren und irgendwelche Mächte einer bestimmten Kirche. Und das befähigte ihn zu einem freien Denken. Wenn ich nun einem Menschen auf meine Ideologien einschwören will, ihn in eine ganz bestimmte Richtung des Denkens und Empfindens zwingen will, dann muss ich ihn zunächst mal entmündigen. Ich muss ihm Horte des freien Denkens zerstören. Ich muss ihn seiner höheren Maßstäbe berauben, damit er nicht erkennen kann, welches Spiel mit ihm gespielt wird. Und genau das haben einige Männer erkannt, die Anfang und Mitte letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, die Grundsteine gelegt haben für diese politische Korrektheit. Es sind Männer gewesen der sogenannten Frankfurter Schule, Georg Lukács, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, Theodor Adorno und viele andere. Und ihr Ziel war es, mittels eines kulturellen Marxismus die christliche Gesellschaft aufzubrechen und grundlegend zu verändern. Und dazu dienten Instrumente wie die Zerstörung der Familie, die Sexualisierung von Kindern und Jugendlichen und noch vieles andere mehr. Marcuse beispielsweise plädierte für die Freigabe der Perversion. Geschlechtliche Perversion waren für ihn Urbilder völliger Freiheit und Erfüllung. Dass diese Saat aufgegangen ist, sehen wir ja anhand der Verschweinung unserer Gesellschaft. An den kaputten Familien, an den Homopaaren im Pfarrhaus. Die 68er-Generation, die durch die Gedanken der Frankfurter Schule stark geprägt wurde, sie sitzt jetzt an den Machthebeln der Gesellschaft. Der entscheidende Punkt ist aber jetzt der. Durch den kulturellen Kommunismus der Frankfurter Schule oder kulturellen Marxismus der Frankfurter Schule wird das Gewissen das Gewissen des Menschen schrittweise umprogrammiert. Während sich Bürger und Christen an ihr Gewissen binden und sich dadurch selbst bestrafen können, wenn sie den Verhaltenserwartungen des Gewissens nicht nachgekommen sind, orientiert sich der neue Mensch, geprägt durch den kulturellen Marxismus, an den Verhaltens- und Verhaltenserwartungen von Außenstehenden, von einem Kollektiv. Neue Regeln werden aufgestellt für Moral und Ethik, für das Zusammenleben. Siehe Fahrdienstgesetz. Das gewissensgesteuerte Verhalten wird ausgetauscht gegen ein gesellschafts- bzw. kollektiv gesteuertes Verhalten. Und das wird eben von Menschen ausgedacht und gesteuert. Wer dieses kollektive Verhalten stört, was man festgelegt hat, diese neuen Regeln stört, der diskriminiert. Es gibt nicht mehr den Maßstab, die Gebote, die Wahrheit, sondern Maßstäbe, Gebote, Wahrheiten, die neu aufgestellt werden, die neu gemixt werden, und zwar vom Menschen. Freiheit im kulturellen Marxismus bedeutet nichts anderes als ein Leben, ein ungehemmtes Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken tun, so wie der Epheserbrief es aufzeigt. Und zwar all das zu tun, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Und deshalb müssen all die mittels der politischen Korrektheit ausgehebelt und mundtot gemacht werden, die für ein schlechtes Gewissen sorgen könnten. Und das sind natürlich in erster Linie die Christen. Was könnte jetzt nachdem der Volksverhetzungsparagraf neu gefasst und jetzt auch Gesetz geworden ist, auf uns Bibeltreue in Deutschland zukommen? Zunächst, wo kein Kläger ist, ist natürlich auch kein Richter. Wird es überhaupt Anzeigen gegen Christen geben? Wird es zu Anzeigen kommen? Wenn, dann geht es ja sowieso nur gegen uns konservative Evangelikale oder konservative Katholiken. Und diese Gruppen in der Gesellschaft sind ja nun wirklich so klein, so mickrig und gesellschaftlich unbedeutend. Nun, das sehen unsere Gegner keineswegs so. Die Kläger haben sich nämlich schon organisiert und formiert. Zum Beispiel im Projekt Mission Aufklärung Netzwerk gegen religiös begründete Diskriminierung. So heißt das: Mission Aufklärung Netzwerk gegen religiös begründete Diskriminierung. Hinter diesem bundesweiten Netzwerk steht der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, kurz LSVD. Der LSVD ist mit 3000 Mitgliedern und 70 Mitgliedsorganisationen die größte Selbsthilfeorganisation in Deutschland. Zu ihren Mitgliedern gehören Spitzenpolitikern von der Partei Die Grünen wie Volker Beck, Claudia Roth, die Bundesvorsitzende, und die können in Berlin eine ganze Menge bewegen. Mit diesem Projekt wollen die Schwulen und Lesben ganz massiv gegen konservative Christen vorgehen, die sie Fundamentalevangelikale nennen. Ganz besonders auf dem Kieker haben sie evangelikale Organisationen, die Homosexuellen helfen wollen, diese Orientierung wieder zu verlassen. Beim LSVD heißt sowas Umpolung. Also solche Organisationen, haben Sie vielleicht schon mal etwas von gehört, wie Offensive junger Christen oder Wüstenstrom. Und auf der Internetseite dieses Schwulennetzwerkes werden auch juristische Hilfen angeboten, wie man gegen die Fundamentalevangelikalen juristisch vorgehen kann. Unter anderem wird erklärt, welche Bedeutung jetzt dieser Paragraph 130 einnimmt des Strafgesetzbuches und wie man ihn anwenden kann gegen Christen. Nun, die Anwendung des Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches wird sehr entscheidend bei uns in Deutschland davon abhängig sein, wie Richter jetzt ganz bestimmte Formulierungen auslegen werden, und zwar in Bezug auf postulierte, auf kundgetane Glaubensaussagen. Was ist eine Aufstachelung zum Hass? Eine Aufstachelung zum Hass liegt vor allem dann vor, wenn eine Gruppenzugehörigkeit als Basis für Abqualifizierungen als minderwertig dient. Also wenn ich jetzt sagen würde, du schwule Sau, du landest sowieso auf der Schlachtbank der Hölle. Dadurch drücke ich aus, dass ich die Homosexuellen auf das Niveau von Tieren herabwürdige. Wenn ich jetzt aber sage, nach der Bibel ist praktizierte Homosexualität eine schwere Sünde und deshalb glaube ich, dass wenn sie nicht Buße tun, in die Hölle kommen, wenn sie nicht umkehren, dann ist das eine Meinungsäußerung aufgrund meines Glaubens und somit nicht strafwürdig. Dann gibt es aber auch noch die Begriffe beschimpfen, böswillig verächtlich machen, verleumden etc. Und dazu lese ich Ihnen jetzt mal einen Passus vor, den dieses Homo-Netzwerk Aufklärung Mission in dieser Rubrik Paragraph 130 Strafgesetzbuches auf ihre Internetseite gestellt hat. Die Bedeutung der einzelnen Begriffe hat der Bundesgerichtshof festgelegt. Sie sind hier erklärt. Beschimpfen ist eine nach Inhalt oder Form besonders verletzende Äußerung der Missachtung. Verächtlich machen ist jede auch bloß wertende Äußerung, durch die jemand als der Achtung der Staatsbürger unwert oder unwürdig hingestellt wird. Des Weiteren wird bei der Anwendung des Paragraphen 130 darauf verwiesen, dass Kritik und Attacken gespickt sein müssen mit einem gesteigerten Maß an Gehässigkeit und Rohheit. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der juristischen Beurteilung, gesteigertes Maß an Gehässigkeit und Rohheit. Und dazu schreiben die Schwulen auf ihrer Internetseite. Diese Voraussetzung sind bei den abwertenden Äußerungen der Fundamentalisten durchweg nicht gegeben. Sie handeln ja nicht aus Gehässigkeit, sondern weil sie meinen, dazu vor Gott verpflichtet zu sein. Noch einmal in Kurzform. Äußerungen müssen schon ziemlich brutal sein und einen Menschen wirklich im Kern seiner Person so massiv treffen, dass der Paragraph 130 Strafgesetzbuch zur Anwendung kommt. Wenn man sich beispielsweise die Texte von rechtsradikalen Rockgruppen in Bezug auf Ausländer anschaut, dann trifft diese Gehässigkeit und Rohheit zu, die zum Hass aufstachelt. Das ist ja in der Regel bei ordentlichen Christen nicht gegeben. Also, alles gar nicht so schlimm mit dem Paragraph 130 Strafgesetzbuch. Nun, man muss die ersten Musterurteile abwarten. Wie wird die Richterschaft Paragraph 130 in Bezug auf Christen und ihre öffentlich vorgetragenen Glaubensäußerungen anwenden? Wenn man weiß, wie Juristen Worte auslegen, dann muss man einfach abwarten, wie sich Paragraph 130 jetzt auslegen werden. In seinem Buch Meinungs- und Pressefreiheit von Thomas Zimmermanns hat dieser gläubige Jurist Thomas Zimmermanns einmal anhand von Beispielen dokumentiert, wie Meinungs- und Religionsfreiheit von der deutschen Richterschaft in den letzten Jahren ausgelegt worden ist. Und das Buch wurde 2006 von Zimmermanns geschrieben, behandelt also noch nicht die Neufassung des Paragraphen 130, also diese Verschärfung. Und Zimmermanns legt dar, dass schlimmste Verunglimpfungen des christlichen Glaubens von der deutschen Richterschaft kaum bestraft werden, somit mit dem Hinweis auf Meinungsfreiheit abgeschmettert werden. Allerdings, wenn Christen mit der gleichen Radikalität sich zu Wort melden, zum Beispiel zum Thema Mord im Mutterleib, was man Abtreibung nennt, die Richterschaft plötzlich diese Meinungsfreiheitsklausel gar nicht mehr so großzügig verwendet. Zimmermanns belegt, dass hier offensichtlich von der deutschen Richterschaft mit zweierlei Maß gemessen wird. Vor allen Dingen auf den unteren Ebenen der Justiz, Amtsgerichte und so weiter. Von daher muss tatsächlich abgewartet werden, wie die Richterschaft in Musterprozessen entscheiden wird und vor allen Dingen, wie bei dieser Sache bei diesem Thema Attacke auf Einzelne, die Störung des öffentlichen Friedens ausgelegt wird. Das ist auch juristisch ein heikler Punkt, können wir jetzt aus Zeitgründen nicht ganz mehr drauf eingehen. Der Fachanwalt für Strafrecht, kein Christ, Udo Vetter, macht in einem Artikel zur Verschärfung des Volksverhetzungsparagrafen auf etwas aufmerksam, das bei dieser Sache nicht sofort ins Auge fällt. Er schreibt: Dank des Volksverhetzungsparagrafen existieren bei uns jetzt Gedankenverbrechen. Das bedeutet, die freie Meinungsäußerung ist eingeschränkt. Weil ich vorher überlegen muss, könnte es sein, dass ich einen anderen damit verletze und mich damit strafbar mache, weil ich gegen die politische Korrektheit verstoße. Vetter schreibt wörtlich: Potenzielle Täter sind künftig nicht nur Menschen, die ihre Weltanschauung kommunizieren wollen, also so wie wir Christen, und sich bewusst entsprechend artikulieren, sondern jeder, der sich im Rahmen einer sozialen Interaktion, also im wechselseitigen Austausch, dazu hinreißen lässt, sich unkorrekt zu äußern. Tatorte sind nicht mehr die politische Arena, sondern Schulhof, Straßenbahn und Werkshalle. So Vetter. Werden wir Verhältnisse bekommen, wie sie jetzt schon im angelsächsischen Raum vorherrschen? Anfang dieses Jahres haben Lehrer in einer amerikanischen Schule einem 8-jährigen Jungen verboten, Zuckerstangen zu verschenken mit dem Aufdruck Jesus. In einer anderen Schule in den USA verbot man Kindern Grußkarten mit dem Aufdruck Frohe Weihnachten an amerikanische Soldaten im Irak zu schicken. Wieder an einer anderen Schule nahm man einem kleinen Mädchen Stifte ab, auf denen Gott stand. Das biblische Christentum mit seinem Wahrheitsanspruch stellt jegliche Ideologie in Frage. Und deshalb wird auch der biblische Glaube über die Schiene der politischen Korrektheit kriminalisiert. Und dieses Buch, was aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen kommt, ist schon 2-3 Jahre alt, das beschreibt das sehr deutlich, wie in Amerika das Christentum schrittweise über die politische Korrektheit kriminalisiert wurde. Man will Christen mundtot machen. Wir werden sehen, ob die Neufassung des Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches bei uns in Deutschland diese Kriminalisierung verschärfen wird in Richtung der angelsächsischen Verhältnisse. Aber bei all dem wissen wir Christen ja, wir sind in Gottes Hand, auch vor Gericht, erst recht vor Gericht, wie schon ein sehr alter römischer Juristenspruch, eine Juristenweisheit deutlich macht: Coram judice et in alto mare, in manu Dei soli, sumus. Was heißt, vor Gericht und auf hoher See sind wir allein in Gottes Hand.